Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
E-Mails, Fotos, private Chats, Passwörter. Der Hackerangriff auf Politiker und Promis beschäftigt uns in dieser Episode des Update-Podcasts. Erstens wollen wir klären, was wir eigentlich genau wissen.
In einzelnen Fällen reden wir eben auch über sehr private Dinge. Fotos, Chats zum Teil aus dem Familienkreis, Kreditkarteninformationen, Personalausweise.
Außerdem schauen wir auf unsere eigenen Konten. Also wir haben ja oft so 4 verschiedene Cloud-Services, die wir nutzen, oder 5 E-Mail-Konten, 4 Messenger. Überall haben wir unterschiedliche. Haben wir da aber auch wirklich sichere Passwörter? Haben wir eine 2-Faktor-Authentifizierung? Rahel Klein, mit im Update-Studio, hast du alles safe?
Nein.
Okay. Du hast dich heute mit was sehr Schönem beschäftigt, nämlich mit Glücksgefühl.
Ja, es gibt eine neue Studie, eine neue Analyse von Forschern, die wollten wissen, was macht uns eigentlich glücklich? Also ist es die Familie? Ist es Geld? Ist es der Glaube? Was ist es eigentlich?
Das Thema bei uns und auch noch Thema im Podcast Frauen in Hollywood. Hinter der Kamera völlig unterrepräsentiert. Da gibt es neue Zahlen und trotz MeToo und Inclusion Rider Debatten der vergangenen Jahre sinken die Zahlen von Frauen in zum Beispiel Regie-, Kamera- und Autorenpositionen.
Nur 1% der erfolgreichsten 250 Filme von 2018 hatte mehr als 10 Frauen auf Schlüsselpositionen.
Darüber sollten wir also auf jeden Fall mal sprechen, hier im Update-Podcast vom 4. Januar 2019. Danke fürs Laden, Klicken und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist nicht so geil, wenn jeder im Netz deine Handynummer lesen kann oder den Personalausweis findet oder geheime Passwörter. Viele Politiker, Journalisten und Künstler sind von einem neuen Hackerangriff betroffen. Deutschlandfunk Nova ist hier das Update am Freitagabend. Also bei Twitter, da hatten User nach und nach deren Daten veröffentlicht. Unter anderem persönliche Daten der TV-Stars Jan Böhmermann und Til Schweiger. Genauso wie von YouTubern Gronkh und Le Floyd oder Rappern wie Materia und Kasper. Britta Haselmann ist die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag und auch sie ist Opfer des Angriffs.
Es geht hier um einen Angriff auf unsere Grundrechte, auf die Bürgerrechte, auf die Privatsphäre und die persönlichen Rechte eines jeden Menschen.
Über den aktuellen Stand zum Hackerangriff sprechen wir mit dem ARD-Experten für Terrorismus und Sicherheit, Michael Götschenberg. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Also die Liste der Betroffenen, die klingt erstmal sehr willkürlich. Oder ist da ein Muster zu erkennen, welche Daten auf diesem Twitter-Account im Dezember veröffentlicht wurden?
Nein, in der Tat. Da wirkt einiges, zumindest auf den ersten Blick, sehr willkürlich. Wenn wir uns anschauen, wer ist betroffen, dann sieht es danach aus, als habe man einfach mal alles abgesaugt über alles und jeden, was man überhaupt bekommen konnte. Und dasselbe gilt eben auch für die verbreiteten Inhalte. Vieles davon, gerade so die Dokumente aus parteiinternen Kreisen, Schriftwechsel, Briefe, sind zum Teil Jahre alt und wirken völlig willkürlich ausgewählt. Wiederum anderes hingegen ist sehr brisant, und zwar immer genau dann, wenn es um sehr private Dinge geht.
Sind das E-Mails, Passwörter, alles Mögliche?
Also es geht um die unterschiedlichsten Dinge. In der Masse reden wir hier über die Handynummern von Politikern. Betroffen sind insgesamt etwa 1000 Personen, die sich jetzt auf einmal im Internet finden. Bundestagsabgeordnete, aber eben auch Ministerpräsidenten, Leute in der Landespolitik. Ja, und in einzelnen Fällen reden wir eben auch über sehr private Dinge. Fotos, Chats zum Teil aus dem Familienkreis, Kreditkarteninformationen, Personalausweise, bis hin am Ende zu Kommunikation, die offenbar innerhalb der Parteien stattgefunden hat. Allerdings muss man sagen, dass all das letztlich nicht besonders brisant ist, zum Teil sehr veraltet. Der entscheidende Punkt und der große Schaden ist eben im privaten Bereich entstanden.
So ein Twitter-Account, den kann man schnell sperren. Was ist mit den Links, auf die der dann verwiesen hat? Kann man die irgendwie abstellen?
Ja, das kann man natürlich, aber das Problem ist, dass all das, was dort eben zu besichtigen war, natürlich auch längst von vielen heruntergeladen worden ist. Das heißt, man bekommt im Endeffekt diese Daten nicht mehr aus der Welt.
Konntest du die Dokumente sehen?
Ja, ich konnte mir zumindest sehr vieles davon anschauen, solange es zugänglich war. Und in der Tat hatte ich den Eindruck, dass die Dokumente zumindest im allergrößten Teil echt sind. Habe das auch bestätigt bekommen von Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe. Und die stellen sich selbst die Frage, wie es überhaupt möglich war, an diese Dokumente zu kommen. Aus dem einfachen Grunde, weil sie sagen, sie hätten das eben nicht an dem einen Ort alles abgespeichert gehabt, sodass hier natürlich am Ende der Verdacht im Raum steht, dass jemand hier über einen langen Zeitraum an verschiedenen Stellen sehr intensiv abgesaugt hat, was er in die Finger bekommen konnte.
Gibt es denn Vermutungen, wer dahinter stecken könnte?
Nein, letztlich noch nicht. Man versucht natürlich, indem man rekonstruiert, wie das technisch gelaufen ist, dass diese Daten verbreitet wurden, auch herauszufinden, wer dafür verantwortlich war. Also konkret war es ja so, dass ein Twitter-Account genutzt wurde, um diese Links zu den Leaks im Internet zu verbreiten. Das Kuriose auch hier ist ja, dass das schon vor Wochen passiert ist und aber irgendwie niemand Notiz davon genommen hat. Und das ist eine der Dinge, die man bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht versteht, wieso das so gelaufen ist. Und da ist natürlich ein Ermittlungsansatz jetzt über diesen Twitter-Account herauszufinden, wer da möglicherweise verantwortlich ist.
Du sagst es, also im Dezember kamen tagelang diese gehackten Daten da wie so ein Adventskalender täglich raus. Niemandem ist es aufgefallen. Folgt diesem Kanal etwa niemand?
Ja, letztlich nicht. Das Kuriose ist ja, dass er angeblich über 16.000 Follower hatte, aber auch die scheinen, auch die scheinen nicht echt gewesen zu sein. Mhm. Eins ist klar, man kann von den Sicherheitsbehörden nicht erwarten, dass sie alles mitbekommen, aber klar müssen sie sich gerade einige unangenehme Fragen gefallen lassen. Vor allem natürlich, weil der Zeitraum schon beachtlich ist, wie lange das alles jetzt schon im Internet sich befindet, ohne dass da irgendjemand etwas von mitbekommen hat.
Infos zum großen Hackerangriff auf Politiker und Promis in Deutschland von ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man jetzt hört, dass da im Netz persönliche Daten von vielen Politikern und Medienmenschen unterwegs sind, dann ist das schon ein bisschen beunruhigend. Auch wenn dieser Hack wirklich keine Privatleute betrifft, dann kann das natürlich ein Anlass sein, mal über den eigenen Umgang mit Netzsicherheit nachzudenken. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie kann man sich denn vor dem schützen, was jetzt diesen Promis und Politikern passiert?
Insgesamt muss man leider sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und es gibt jetzt offenbar ja auch nicht den einen Fehler, weil es verschiedene Antworten darauf gibt, woher diese Daten überall kommen und was für Daten das sind. Das sind ja alles noch Theorien, weil noch nicht alles aufgeklärt ist. Einerseits geht es den bisherigen Auswertungen zufolge viel um sowas wie Telefonnummern, E-Mails oder Adressen, die teils auch aus öffentlich zugänglichen Quellen im Netz stammen. Da kann man dann natürlich nur raten, sei sparsam mit deinen Informationen im Netz. Andererseits sollen jetzt aber auch wirklich private Daten kursieren, die nicht irgendjemand bewusst veröffentlicht hat, sowas wie Chatverläufe zum Beispiel.
Das klingt dann nach gehackt.
Ja, das sieht auch wohl in einigen Fällen so aus, dass das passiert ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geht zum Beispiel davon aus, dass einige dieser Daten auch aus privaten Clouds kommen. Und einige Betroffenen berichten, dass es im Herbst versteckte Hack- und Phishing-Aktivitäten gab. Sie hätten dann auch Unregelmäßigkeiten bei ihren Accounts bemerkt. Experten vermuten aber insgesamt, dass es jetzt nicht um einen einzigen Hack geht. Wegen der vielen unterschiedlichen und teils auch veralteten Daten könnten zum Beispiel mehrere frühere Hacks ausgenutzt worden seien, die es zum Beispiel bei Social Media gab. Der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer spricht davon richtiger Fleißarbeit, um all diese Daten zusammenzutragen. Und Frank Rieger vom Chaos Computer Komplott sagt, dass diese Attacke zeigt, was passiert, wenn sich jemand wirklich dahinter klemmt und versucht, systematisch all die Unsicherheiten und Schlampigkeit auszunutzen, die wir alle im Alltag mit unseren Geräten und Informationen betreiben.
Wir wollen nicht schlampig sein mit
sind
unseren
wir aber
Geräten.
Irgendwie
wir wollen
leider.
Uns schützen. Sag uns wie.
Ja, also es sind viele klassische Tipps, die Sicherheitsexperten jetzt auch nochmal verbreiten. Das erste ist, halt dein System aktuell, hol dir die Sicherheitsupdates. Zweitens, nutz Verschlüsselung, wenn es möglich ist und nutz natürlich die berühmten guten Passwörter, nicht den Namen vom Monitor oder andere einfach zu erratende Passwörter, nicht überall das gleiche Passwort. Und man sollte natürlich auch bei den Sicherheitsfragen aufpassen, wenn man da Passwort vergessen hat, wird man ja auch was gefragt, sollte auch nicht so simpel sein. Wichtiger Tipp auch, log dich nicht überall über das gleiche System ein. Ich finde ja die Pest da einloggen per Facebook, das wird einem ja überall angeboten, besser die Finger von lassen. Und bei vielen Systemen kann man auch eine zweistufige Authentifizierung einrichten.
Ja, Two-Factor Authentification nennt sich das
sehr
Ganze.
Schön,
das heißt, ich brauche mein
gelernt.
Passwort und dann noch ein zweites Gerät vielleicht.
Genau, es ist so ähnlich wie PIN und TAN beim Internetbanking. Außer dem Passwort kann man dann zum Beispiel noch einen Code aus einer SMS eingeben. Das Problem ist, dass diese Einstellungen oft so ein bisschen versteckt sind bei den Anbietern und leider gibt es die auch noch nicht bei allen Anbietern und für alle Situationen. Aber wenn es das gibt, sollte man das machen. Ist natürlich nicht so bequem, aber einfach sicherer. Und dazu passt auch mein dritter Tipp. Gesundes Misstrauen gegenüber allem aus und in diesem bösen Netz. Nicht auf komische Mails oder Links Links klicken oder schau auch mal nach, was für Apps du so auf dem Handy hast, was die dürfen. Und am wichtigsten ist für mich auch, frag dich, sollen diese privaten Dinge jetzt wirklich ins Netz? Muss ich die in die Cloud packen oder muss ich da jetzt Infos übers Netz verschicken? Und das ist dann auch übrigens eine gute Idee, mal in die Vergangenheit zurückzuschauen, welche alten Fotos oder welche alten Chatverläufe könnte ich jetzt löschen, weil ich sie einfach nicht mehr brauche, denn was gelöscht ist, kann auch nicht gehackt werden.
Und wenn es jetzt dann doch mal passiert ist, private Daten von mir sind im Netz, was kann ich tun?
Das haben die beiden Juristen Jonas Karl und Peter Hense auch nochmal zusammengefasst. Aktuell klar ist, es verstößt gegen deine Rechte, wenn jemand private Daten von dir ohne deine Zustimmung abgreift und auch wenn sie jemand veröffentlicht oder weiter verbreitet. Wenn du betroffen bist, hast du ein Recht darauf, dass die Leute und die Social-Media-Plattformen das löschen und dazu kommen dann auch noch juristische mögliche Ansprüche auf finanzielle Entschädigung. Aber in der Praxis ist es natürlich alles nicht so einfach durchzusetzen, wenn zum Beispiel die Betreiberfirmen nur sehr langsam reagieren oder gar nicht. Man muss ja auch sagen, Twitter hat diesen Account, über den die Daten jetzt veröffentlicht wurden, auch erst heute gesperrt, obwohl der ja schon länger bekannt war.
Also, kleine Aufgabe fürs Wochenende für uns alle, mal die eigene Netzsicherheit checken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist Frances McDormand.
If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actor, the filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters.
Ja, steht mal alle auf. Liebe Frauen in Hollywood, dieses kämpferische Statement von Frances McDormand ist mittlerweile fast ein Jahr alt, ihre Dankesrede bei den Oscars im vergangenen Jahr. Aber sie hat recht, denn immer noch hat sich viel zu wenig getan in Hollywood. Die jährliche Studie Celluloid Ceiling der Uni von San Diego zeigt nämlich, dass es für Frauen in Hollywood immer noch eine gläserne Decke gibt. Oder in dem Fall eben eine Decke aus Celluloid. Denn der Anteil der Regisseurinnen an den 250 erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres ist gesunken von 11% im Vorjahr auf 8% nur noch. Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner hat sich die Studie genauer angesehen. Anna, woran liegt's?
Ja, das ist halt ein grundsätzliches strukturelles Problem. Ein System, das sich über die Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, wirklich festgefahren hat. Denn die großen Strippenzieher der Studios in Hollywood sind weiß und männlich. Und die investieren natürlich in Altbekanntes und Altbewährtes. Das heißt, Männer arbeiten eben am liebsten mit Männern zusammen. Und nur 1% der erfolgreichsten 250 Filme von 2018 hatte mehr als 10 Frauen auf Schlüsselpositionen. Dafür aber 74% 10 Männer. Das sind natürlich Zahlen. Wenn man die sich mal auf der Zunge zergehen lässt, die tun richtig weh.
Wenn so Budgets vergeben werden für hochpreisige Filme, ich sage jetzt mal so Action- oder Superheldenfilme, werden die dann Filmemacherinnen einfach nicht anvertraut?
Ja, Hollywood ist da jetzt nicht unbedingt risikobereit, was das angeht, denn Budgets von über 100 Millionen Dollar sind in der Regel wirklich Männern vorbehalten, was natürlich absoluter Quatsch ist, gerade im Actionfilmbereich, denn Frauen können Action genauso inszenieren, wie Männer romantische Liebeskomödien machen können. Hier wird ganz oft einfach in Schubladen und Vorurteilsdenken gedacht. Diese Haltung und das Bewusstsein, dass sich da was ändern muss, ist bei vielen zwar vorhanden, aber die Mühlen, die mahlen einfach langsam. Es gibt natürlich ein paar positive Beispiele, Patty Jenkins mit Wonder Woman, da kommt 2020 die Fortsetzung. Ava DuVernay mit A Wrinkle in Time letztes Jahr. Dieses Jahr im März darf Anna Bodden Captain Marvel präsentieren, also einen Film aus dem Marvel-Universum. Und Greta Gerwig, die dreht gerade auch einen neuen Film. Aber diese guten Beispiele dürfen natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ungleichgewicht noch immer da ist. Und gar nicht nur bei Actionfilmen, die Frauen eben nicht machen dürfen. Da ist die Zahl sogar bei 27%, also 27% der Frauen Actionfilme gemacht, aber nur 26% aller Dramen kommen von Frauen, 20% von Science-Fiction-Filmen und 18% Animationsfilme. Und bei Horrorfilmen, da ist es, um in der Sprache des Horrorfilms zu bleiben, noch gruseliger. Das sind nämlich nur 11%.
Es gibt die MeToo-Bewegung, die sich gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen im Filmbusiness wendet. Wir haben die Initiative Inclusion Rider, also dass Schauspieler sich Vertragsklauseln zusichern lassen, dass in ihren Filmen Frauen und Minderheiten ausreichend repräsentiert werden. Gibt es irgendeine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass mehr Frauen als Regisseurinnen beschäftigt werden?
Also in Deutschland, da gibt es zum Beispiel pro Quote Film, aber da geht es ja gar nicht nur um Regisseurinnen, sondern natürlich auch um die anderen Gewerke, denn die sind ja genauso wichtig. Also von Kamera über Drehbuch, Produktion, Schnitt, Musik etc. Denn da zeigt die Studie Celluloid Ceiling eben, dass es einen leichten Anstieg gab und das ist gut und wichtig und viele Frauen solidarisieren sich, Schauspielerinnen, Schrägstrich Produzentinnen, wie eben unter anderem Reese Witherspoon, aber das ist wirklich nur die berühmte Spitze vom Eisberg, da muss noch viel, viel mehr getan werden.
Was muss denn konkret passieren? Was sagen Insiderinnen?
Also erstmal muss man diesen Willen für Veränderungen zulassen. Man muss Transparenz schaffen und sich Ziele stecken, die man erreichen kann, will, muss, sollte. Ob das jetzt eine Quote ist oder andere Sachen. Und es muss vor allem in die Ausbildung investiert werden. Also wir brauchen Vorbilder, vor allem jenseits von Regisseurinnen. Vorbilder bei Kamerafrauen, Produzentinnen, Drehbuchautorinnen etc., die nicht nur Filme machen, sondern die auch gesehen werden, die sichtbar sind, die aufstehen, wie Frances McDormand es fordert. Denn bei Kamerafrauen, es ist ein ganz, ganz düsteres Bild, da waren nur 4% Frauen hinter der Kamera und da gilt ja immer so die Ausrede, das Equipment sei zu schwer, was natürlich absoluter Quatsch ist, denn eine Kamera wiegt mittlerweile mitunter weniger als ein Kleinkind und das dürfen Frauen ja auch durch die Gegend tragen. Und in Filmhochschulen werden Regisseurinnen natürlich ebenso ausgebildet wie Regisseure, aber nur die Hälfte aller Regisseurinnen arbeitet hinterher auch in dem Beruf. Bei Drehbuchautorinnen ist es sogar nur knapp ein Viertel. Das ist natürlich ein fatales Zeichen für den Nachwuchs, denn Frauen müssen einfach genauso wie Männer die Chance bekommen, sich zu beweisen, dass sie gut sind und sie müssen auch mal scheitern dürfen. Denn was die Studie auch zeigt, nimmt eine Frau auf dem Regiestuhl Platz, verändert sich auch das restliche Machtgefüge hinter der Kamera und wird, wen wundert's, weiblicher.
Anna Wollner, Deutschlandfunk Nova, Filmexpertin über die Frauen in Hollywood, immer noch unterrepräsentiert. Viel zu wenige stehen hinter der Kamera.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Also ganz ehrlich, wenn ich Pizza esse, ja, dann bin ich für einen kurzen Augenblick sehr, sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ich hoffe, ihr hört das so ein bisschen raus. Sehr, sehr glücklich. Bei Pizza bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Jedenfalls bei 3/4 der Pizza. Der Rest muss dann auch noch weg, ohne Glücksgefühl. Inwieweit Pizza jetzt zu meinem persönlichen Glück im Allgemeinen beiträgt, ich habe keine Ahnung, aber Glücksforscher, die versuchen ja schon seit langem rauszufinden, was uns eigentlich so richtig glücklich macht, uns Menschen. Rahel Klein aus unserem Update-Team. Jetzt gibt's wieder eine Studie, die dieser Frage nachgegangen ist. Was uns eigentlich zufrieden macht im Leben? Was steht da drin?
Genau, also Forscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, und von der Universität Melbourne, die haben die Bedeutung von 4 möglichen Glücksrezepten untersucht. Einmal Altruismus, also im Sinne von der Bereitschaft, in erster Linie anderen Menschen zu helfen, ohne unbedingt selbst davon zu profitieren. Dann Familienorientierung. Als drittes religiöser Glaube und dann noch die Faktoren Geld und Karriere. Und die wollten eben wissen, in welchem Zusammenhang diese Glücksrezepte mit der Zufriedenheit von uns Menschen hier stehen.
Wie genau haben die das untersucht?
Die haben vorhandene Daten analysiert, zum einen Angaben aus einer australischen Langzeitstudie und dann auch noch die Daten aus dem sozioökonomischen Panel des DIW. Das ist eine sehr, sehr große Langzeitstudie. Und da haben sie sich 100.000 Angaben von Leuten im Alter von 25 bis 54 Jahren angeschaut. Die waren in einem sehr, sehr langen Zeitraum befragt worden immer wieder. Danach, wie sie zusammenleben, ob die Familie haben, was sie arbeiten, verdienen, wie gesund die sind und wie zufrieden die eben sich fühlen. Das heißt, insgesamt haben die Forscher aus 130.000 Angaben versucht zu analysieren, was denn nun wirklich zur Zufriedenheit beiträgt.
Jetzt haben wir es spannend gemacht. Und was macht uns jetzt zufrieden?
Also man kann es runterbrechen auf die Formel, je altruistischer Menschen sind, desto zufriedener sind sie. Wenn du also anderen Menschen gerne hilfst, dann bist du selbst auch glücklicher. Altruistisch sind nach Definition der Forscher die Befragten gewesen, die es wichtig finden, sich besonders oft ehrenamtlich zu engagieren oder die Freunden und Bekannten oder Nachbarn auch eben viel helfen. Dann sind aber auch familienorientierte Menschen zufriedener als der Durchschnitt, also Menschen, denen Kinder, Haus, Garten wichtig sind. Und das ist laut den Forschern vor allem dann der Fall, wenn beide Partner die gleichen Werte leben, das sagen die Forscher. Gegensätze ziehen sich zwar am Anfang an, aber auf lange Sicht ist es wichtiger, dass eben beide dieselben Werte leben.
Also anderen helfen, Familie, das alles macht glücklich. Wie sieht es mit ganz anderen Dingen noch aus?
Ja, also religiöser Glaube wurde ja auch untersucht und der kann die Zufriedenheit eben auch steigern, sagen die Forscher. Der hängt aber auch mit den beiden anderen Faktoren zusammen, also Familie, Altruismus, weil religiöse Menschen häufiger als andere altruistisch und familienorientiert leben. Das sagen jedenfalls die Autoren von der Studie.
So, und dann hören wir jetzt auch schon raus, Geld und Erfolg machen nicht wirklich glücklich.
Also jedenfalls nicht, wenn du vor allem nach materiellen Werten strebst, ja. Also immer unbedingt mehr verdienen, mehr besitzen willst als andere. Da sagen die Forscher, dann bist du nämlich ständig diesem Stress ausgesetzt, dass vielleicht andere doch erfolgreicher sein könnten als du. Und das macht dich auf lange Sicht dann eben unzufrieden. Allerdings sagen die Forscher dabei auch, da wäre auch noch eine andere Interpretation möglich, nämlich, dass es nicht Geld und Karriere an sich sind, die dich unglücklich machen, sondern dass Menschen erst unglücklich sind und dann versuchen, mit Geld und Karriere zufriedener zu werden. Das könnte eben auch sein.
Hm. Je selbstloser ihr handelt, desto zufriedener seid ihr. Das sagt jedenfalls eine neue Analyse von deutschen und australischen Wissenschaftlern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Raus aus dem Arbeitslosengeld 2. Umgangssprachlich Hartz IV. Immer mehr Menschen in Deutschland haben das in den vergangenen Jahren geschafft, und zwar sowohl Deutsche als auch Menschen ohne deutschen Pass, die hier leben. Das sind die guten Nachrichten, die wir heute aus Nürnberg bekommen. Von unter 3 Millionen Hartz IV-Haushalten ist da die Rede. Das lassen wir uns einschätzen von Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Also Nadine, lass uns erstmal aufteilen. Haushalte, das heißt ja nicht Menschen. Was bedeutet 3 Millionen Haushalte umgerechnet?
3 Millionen Haushalte bedeutet, dass einer oder mehrere, die dort zusammenleben, Hartz-IV-Leistungen beziehen. In diesem fürchterlichen Behördendeutsch, was es ja in diesen ganzen Sozialgesetzbüchern gibt, heißt das Bedarfsgemeinschaften. Und heute die Zahl, über die man so viel diskutiert hat, war, dass die Zahl der Haushalte, seitdem es Hartz-IV gibt, das heißt seit über 14 Jahren, auf unter 3 Millionen gesunken ist. Also das ist jetzt erstmal eine symbolische Zahl. Ich habe vorhin noch mal mit der Arbeitsagentur in Nürnberg telefonieren können. Und die haben ja nochmal die aktuellen Dezemberzahlen genannt. Und es sind genau 2,995 Millionen Haushalte, das heißt Bedarfsgemeinschaften, die in Deutschland Hartz IV bekommen. Man sieht es als Erfolg, weil mit der Zahl der Haushalte auch die Zahl der Menschen sinkt, die das bekommen. Und das waren 2018 5,9 Millionen Menschen, um die es da konkret geht, die auf Hartz IV sind, wie man das so ja salopp oder umgangssprachlich ja sagt.
Also diese Zahl wird gefeiert. Aber woran liegt das, dass immer weniger Menschen Hartz IV brauchen?
Es gibt da zwei Gründe, und der erste und der wichtigste Grund, das ist einfach der gute Arbeitsmarkt. Also davon profitieren jetzt nicht nur die gefragten Fachkräfte, sondern auch diejenigen, die schon länger arbeitslos sind, raus aus dem Job sind, die finden jetzt den Wiedereinstieg. Wenn man sich das heute anschaut, was heute in Nürnberg verkündet wurde, da ist die durchschnittliche Jahresarbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung, und das ist ja wirklich schon eine ganze Weile her. 2018 ging es auf 5,2% zurück. Und man sagt ja, dass so ungefähr bei 4% Vollbeschäftigung herrscht auch in einem Land. Und man sieht es ja auch allerorten, Fachkräfte werden gesucht, aber auch so für einfachere Tätigkeiten, wenn man halt durch die Straßen geht, zum Beispiel bei Bäckereien, da werden ja ständig neue Verkäuferinnen und Verkäufer gesucht. So kriegt das jeder mit. Und der andere Grund ist, das nicht so ganz überraschend, aber schlägt da auch durch, die demografische Entwicklung in Deutschland. Die Leute werden immer älter. Das heißt, einige fallen aus den Hartz-IV-Leistungen raus, nicht weil sie ihren Job gehen, sondern weil sie schlicht und ergreifend in Rente gehen.
Jetzt ist es ja so, dass auch viele Leute zu uns gekommen sind. Die Zuwanderung in den vergangenen Jahren war besonders hoch. Sind denn die Hartz-IV-Empfängerzahlen generell zurückgegangen aus allen Bereichen?
Es gibt da eine ganz interessante Unterscheidung, die man machen kann, die auf die heute auch die Bundesagentur für Arbeit nochmal hingewiesen hat. Und zwar, das ist die Zahl der inländischen Hartz-IV-Bezieher, das heißt der deutschen Hartz-IV-Bezieher und derjenigen Hartz-IV-Bezieher mit einem ausländischen Pass. Und da ist es so, dass man gerade in den letzten 10 Jahren sehen konnte, dass die Kurve bei den deutschen Hartz-IV-Beziehern rapide nach unten gegangen ist. Und zwar um 32% ist die gesunken in den vergangenen 10 Jahren, ist gesunken auf im August 2018 auf 3,9 Millionen Bezieher. Und bei den ausländischen Hartz-IV-Beziehern ist es so, dass man dort sieht, was sich seit dem Jahr 2015, also seit dem starken Flüchtlingszuzug, getan hat. Die bekommen nämlich nach ihrer Anerkennung als Flüchtlinge bzw. dann auch als Asylberechtigte, rutschen die dann auch ins Hartz-IV-System. Und diese Zahl ist relativ deutlich angestiegen. Allerdings, so ein fürchterliches Bürokratenwort jetzt wieder von der Arbeitsagentur, konnte das überkompensiert werden durch den starken Abstieg bei den deutschen Beziehern. Aus diesen Zahlen Zahlen lässt sich aber nach Ansicht der Arbeitsagentur auch rauslesen, dass viele ausländische Hartz-IV-Bezieher irgendwann, nicht sofort, aber perspektivisch auch den Weg in den Arbeitsmarkt finden und nicht ewig auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen bleiben.
Das klingt jetzt alles erstmal nach einer großen Erfolgsgeschichte, aber eine der Regierungsparteien, die SPD, die ist ja bekanntlich gespalten und da wird auch darüber nachgedacht, Hartz-IV abzuschaffen oder zu ändern.
Ja, tatsächlich. Man bringt sich da sozusagen in Stellung innerhalb der SPD. Es ist ja so ein Thema, was diese Partei wirklich seit 15 Jahren einfach nicht loslässt. Da ist zum Beispiel Juso-Chef Kevin Kühnert, der hat jetzt ein Interview in der Wirtschaftswoche gegeben und der will vor allen Dingen die Sanktionen abschaffen, die jüngeren Hartz-IV-Empfängern drohen können, will eigentlich am liebsten auch das ganze Hartz-IV-System loswerden. Und auf der anderen Seite, auf der weniger radikalen Seite, steht der Arbeitsminister Hubertus Heil, der ist auch von der SPD, sitzt mit am Kabinettstisch und der sagt, ja, er will grundsätzlich an diesem Hartz-IV-System schon festhalten, möchte aber die Sanktionen gerade für jüngere Hartz-IV-Bezieher, für die unter 25-Jährigen, nicht mehr ganz so hart ausgestalten. Und da könnte es so sein, dass man sich dann auf einen Kompromiss einigt, vor allem was die Kürzungen bei den Unterkunftskosten, also bei Mietkosten dann angeht. Da sagt Kevin Kühnert, es kann ja nicht sein, dass wir junge Hartz-IV-Bezieher dann in die Obdachlosigkeit sanktionieren, weil wir ihnen einfach das Geld komplett streichen. Ich habe so das Gefühl, die SPD zieht da jetzt in ihrer Diskussionskultur noch ein bisschen an. Am 10.11. Januar, also das heißt in wenigen Tagen, gibt es eine Klausur der Bundestagsfraktion hier in Berlin und da will man sich programmlich neu aufstellen, so wie das angekündigt wurde. Ich bin mir sicher, dass bis dahin in der kommenden Woche noch mal einige neue Ideen präsentiert werden.
Nadine Lindner aus dem Berliner Hauptstadtstudio über die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, nach denen erstmals unter 3 Millionen Haushalte in Deutschland abhängig sind von Hartz IV.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach wie vor sind die USA im Shutdown-Modus. Viele Behörden bleiben geschlossen und Angestellte des Staates können zwar zur Arbeit gehen, bekommen dafür aber momentan kein Geld. Und das, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Haushaltsentwurf einigen können. Zentraler Streitpunkt ist die von Donald Trump geplante und im Wahlkampf ja auch oft versprochene Mauer, The Wall, zu Mexiko. Die Demokraten wollten aber davon nichts wissen und auch weiterhin wollen sie nichts davon wissen. Seit gestern haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Neue House-Speakerin ist Nancy Pelosi.
Does anybody have any doubt that we're not doing a wall?
Na, wir machen keine Mauer. Also klare Haltung. Mit ihr und ihrer Partei wird es keine Mauer zu Mexiko geben. Und jetzt eine Einschätzung der Situation kann uns unser Korrespondent Martin Ganselmeier geben. Hallo nach Washington.
Ja, hallo Ralf.
Also in der ersten Sitzung unter demokratischem Vorsitz hat das Repräsentantenhaus einen Entwurf für ein neues Haushaltsgesetz verabschiedet. Wäre dieser Entwurf auch für Trump ein guter Deal?
Nein, denn für ihn wäre das quasi das Eingeständnis, dass er eines seiner wichtigsten Wahlversprechen, nämlich den Mauerbau, aufgegeben hätte. Und für Trump ist dieser Haushaltsstreit im Moment die letzte Chance, das Geld zu bekommen, das er mindestens braucht, um die Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Und der republikanische Senator Lindsey Graham, der hat das Ganze ziemlich drastisch auf den Punkt gebracht, hat gesagt, wenn Trump jetzt nachgeben würde, wäre das möglicherweise sogar das Ende seiner Präsidentschaft.
Aber gab es denn auch Republikaner, die den Entwurf der Demokraten unterstützt haben?
Ja, es gab einige wenige, 4 insgesamt, aber die große Mehrheit der republikanischen Abgeordneten, die hat sich hinter Präsident Trump gestellt, hat mit Nein gestimmt, denn die Demokraten, die wollen ja nur 1,3 Milliarden für grenzsichernde Maßnahmen. Trump hat aber gesagt, ich will mehr als 5 Milliarden für eine Betonmauer. Was Trump eher beunruhigen muss, ist, dass es im Senat mittlerweile 2 Senatoren gibt, die Trump empfehlen, doch den Shutdown zu beenden, auf die Demokraten zuzugehen. Das könnte signalisieren, dass die Front der Republikaner allmählich bröckelt. Auf jeden Fall sind die Republikaner bei dem Thema nicht so geschlossen wie die Demokraten.
Aber der Präsident verschränkt weiterhin die Arme. Die meisten Republikaner sind auch gegen den Haushaltsentwurf. Wie soll es denn da jemals zu einer Einigung kommen?
Ja, das ist die spannende Frage. Im Moment rechnen die meisten hier, dass es heute schon mal gar nicht, auch in den nächsten Tagen nicht, möglicherweise auch in der nächsten Woche nicht zu einer Einigung kommt. Ich glaube, der Leidensdruck und die Proteste aus der Öffentlichkeit, die müssen noch weiter deutlich zunehmen. Also wenn die Müllberge in den Nationalparks wirklich weiter anwachsen, wenn die Touristen protestieren, dass sie nicht in bestimmte Museen und Einrichtungen kommen. Auch die 800.000 Regierungsbeschäftigten, die ja im Moment kein Geld bekommen. Wenn da der Druck weiter zunimmt, erst dann, glaube ich, werden sich beide Seiten von ihren jetzigen Maximalpositionen wegbewegen.
Wie ist momentan so das Leben? Du bist ja auch mittendrin. Was denken die Menschen? Wie wird der Shutdown und dieses Ringen um einen Haushaltskompromiss in der Bevölkerung wahrgenommen?
Ja, also etwa 60% der Amerikaner, da gibt es auch Umfragen, die haben keinerlei Verständnis für diesen Shutdown, befürchten auch negative Folgen für die Wirtschaft. Und natürlich wird dann auch immer gefragt, ja, wer hat denn Schuld an diesem Shutdown? Und da sagen etwa 50%, dass Trump schuld ist. Etwa 33%, also jeder Dritte, sieht den Schuldigen in den Demokraten. Etwa 7% sehen die Republikaner im Kongress in der Verantwortung. Also zusammengenommen kann man sagen, zwar etwa 2 von 3 Amerikanern geben eher Trump und den Republikanern die Schuld. Im Übrigen sagen auch etwa 2 von 3 Amerikanern, die Mauer aus Beton sollte keine Priorität haben. Das zeigt, wie riskant Trumps Pokern mit dem Schielen auf seine Basis ist. Und die Demokraten können im Moment zu Recht sagen, sie sitzen am längeren Hebel und brauchen sich erstmal nicht zu bewegen.
Neue Mehrheit im Repräsentantenhaus mit neuem Haushaltsentwurf in den USA. Weiter keine Lösung, weiter Shutdown in diesem Land. Martin Ganselmeier, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington mit den Infos. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.